Ich lese aus dem Brief von Paulus an die Philipper. Brief von Paulus an die Philipper, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch als Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder Mensch ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr.
Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Für einen Moment waren die Anstrengungen der Reise und die Konflikte mit den jüdischen Führern in Galiläa vergessen. Die Menschen
hört man, oh, da fühlt man sich gleich viel größer. Also ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Es war eine schöne Israelreise und wir sind in Jerusalem einmarschiert. Und Jesus auch. Gut. Wir haben den Text gehört aus dem Philipperbrief. Drei Aspekte. Erstens die Karriereplanung. Wie plant man seine Karriere? Meine Frau hat einen Kurs in Laufbahnberatung absolviert, damit sie ihren Schülern und Schülerinnen beim Einstieg in den Beruf helfen kann. Zusammen erarbeiten sie jeweils einen Lebenslauf, den sie mit der Bewerbung verschicken können. Oft beginnt es dann mit der Schnupperlehre. Es gibt aber auch Schüler, deren Onkel einen Coiffeursalon hat und sie wollen direkt dort einsteigen. Bei uns steht am Anfang der beruflichen Laufbahn meist eine solide Ausbildung. Später ist es wichtig, dass man Berufserfahrung mitbringt. Bei Bewerbungsgesprächen muss man sich in einem guten Licht präsentieren können. Und es ist auch nicht falsch, wenn man persönliche Beziehungen zum zukünftigen Arbeitgeber hat. Das antike Philippi war eine römische Stadt in Griechenland. Die Bürger waren stolz darauf. Wie konnte man in dieser Gesellschaft aufsteigen? Es war wichtig, aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie zu stammen. In Rom hatte man die besten Voraussetzungen, wenn man aus einer Senatorenfamilie stammte oder in eine solche adoptiert wurde. Die jungen Männer aus gutem Haus genossen eine gründliche Ausbildung. Nach dem Militärdienst konnten sie sich im Staat in den Ämtern nach oben arbeiten. Für den Sprössling einer Senatorenfamilie stand der Weg bis ganz nach oben zum Amt eines Konsuls offen. Die Söhne ritterlicher Familien konnten Posten in der Administration oder in der Wirtschaft anstreben. Der Statthalter Pontius Pilatus gehörte zum Beispiel dem ritterlichen Stand an. Sowohl Senatoren als auch Ritterfamilien mussten ein beträchtliches Vermögen haben. An der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide standen im antiken Rom Senatoren und der Kaiser. Jeder wollte in der römischen Gesellschaft so weit nach oben kommen wie möglich. Damals war es nicht anders wie heute. In seinem Hymnus zeigt Paulus den Philippern die Laufbahn Jesu auf. Ich habe hier eine eigene Übersetzung, darum ist sie ein bisschen anders als die, die Anna-Maria vorgelesen hat. Also Paulus zeigt den Philippern die Laufbahn Jesu auf. Sie verlief ganz anders als die Karriere der römischen Elite. Die genaue Gliederung dieses Textes ist unter den Gelehrten umstritten. Aber es herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass man dieses Lied in zwei Teile teilen kann. Der erste Abschnitt sind die Verse 6 bis 8 und der zweite Teil die Verse 9 bis 11. Im ersten Teil ist das Subjekt, also sprachliche Subjekt, Jesus und im zweiten Teil Gott. Der Hymnus macht eine Bewegung von oben nach unten. Man kann das auch grafisch darstellen. So kann man das darstellen. Genau. Man kann diese Bewegung auch so darstellen, der Weg hinunter zum Kreuz und dann wieder nach oben. Mit seiner Darstellung vom Weg Jesu unterwandert Paulus das antike römische Wertesystem. Er stellt das Streben nach Ämtern in Frage. Alle wollen nämlich möglichst weit nach oben. Der Christus-Hymnus beginnt ganz oben. Jesu war in der Gestalt Gottes. Er musste sich nicht hocharbeiten. Wie hat sich ein Römer Gott vorgestellt? In einem Papyrus heißt es: Was ist Gott? Macht ausüben. Was ist ein König? Einer, der ist wie Gott. Das ist eine erschreckende Definition von Gott, aber sie entspricht offensichtlich dem menschlichen Verständnis. Viele stellen sich Gott vor allem mächtig vor. Viele wollen selber an die Macht gelangen. Das beginnt beim Kind im Kindergarten, das zeigen will, dass es stärker ist als alle anderen. Und weiter geht es bei den Erwachsenen, die ganz oben an die Spitze eines Unternehmens oder der Regierung gelangen wollen. Keiner von uns ist wohl ganz frei von diesem Machtstreben. Als Jesus in Jerusalem einzog, dachten viele, dass er nun die Macht übernehmen werde, und das hat er aber nicht getan. Am Freitag sind in Russland Männer in eine Konzerthalle eingedrungen und haben auf grausame Art ihre Macht demonstriert. Sie haben wahllos Menschen erschossen. Und das ist schrecklich. In der Politik ist die Macht, Gott sei Dank, domestizierter. Aber es geht oft um die Macht. Der Ukraine-Krieg, die Wahlen in Russland zeigen mit wünschenswerter Deutlichkeit, was das Ziel ist: Macht ausüben. Es geht nicht um das Wohl der Menschen, und leider auch im Gaza-Krieg spielt die Macht eine wichtige Rolle. Wer hat die Kontrolle im Land? Im Krieg wird der Machtkampf mit Gewehren ausgefochten. Es ist nichts Schlechtes, eine Kaderposition oder ein politisches Amt anzustreben. Die Frage ist aber, was mache ich mit der Macht? Oder ist die Macht selbst mein Ziel? Ein anglikanischer Priester, den ich in Kanada kennengelernt habe, der hat ein Lied gedichtet, und in diesem Lied hat es eine Strophe, die lautet: My idea of power has changed in this hour. Can it be the most powerful person is love? Das ist die Perspektive des Zenturions, des Hauptmanns unter dem Kreuz. Meine Vorstellung von Macht hat sich in dieser Stunde gewandelt. Kann es sein, dass die mächtigste Person Liebe ist? Der Hauptmann unter dem Kreuz änderte seine Vorstellung von Macht vollständig. Zweitens, Verzicht. Prinzessin Kate hat am Freitag in einer Videobotschaft von ihrer Krebserkrankung berichtet. Sie hat auf ihre Privatsphäre verzichtet. Sie ist nicht in königlicher Kleidung auf einem Thron gesessen, sondern in einem schlichten Pullover auf einer Gartenbank. Das hat mich beeindruckt. Verzicht ist ein Wort, das heute nicht mehr so populär ist. Habe ich geschrieben, und dann habe ich gesehen, heute Abend wird hier im Abendgottesdienst Gianluca Schmid zum Thema predigen: Konsum und Verzicht. Also es gibt doch Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber populär ist es, denke ich, doch nicht so. Warum nicht? Man könnte dabei etwas verpassen. Das Leben soll in Fülle genossen werden. Früher hat man vielleicht sich zu sehr auf den Verzicht konzentriert, und heute fehlt vielen Menschen diese Tugend. Statt des 40-tägigen Fastens vor Ostern gibt es heute noch den lohnenden Verzicht. Und schon dieser Name ist verräterisch. Verzicht ist okay, wenn es sich lohnt. Alles muss einen Gewinn abwerfen. Warum fällt es uns so schwer zu verzichten? Haben wir Angst, zu kurz zu kommen? Der Verzicht gehört ganz wesentlich zum Lebensweg Jesu. Er war Gott und hat auf diese privilegierte Stellung verzichtet. Wer würde denn sowas tun, wenn er das Ziel seiner Träume erreicht hat, einfach darauf verzichten? Es gibt solche Ausnahmeerscheinungen. Franz von Assisi war ein reicher Kaufmannssohn aus dem 13. Jahrhundert. Er hat auf allen seinen Reichtum verzichtet und gründete eine Bruderschaft. Ein Theologieprofessor in Basel aus dem 20. Jahrhundert hat auf seinen Lehrstuhl und sein Gehalt verzichtet, weil er mit den Arbeitern in Zürich leben wollte. Er sah dort seinen Auftrag. Diese beiden Männer waren durch ihren christlichen Glauben zu ihrem Verzicht motiviert worden. Kehren wir zu Jesus zurück. Jesus war Gott, aber er hat auf diese Stellung verzichtet. Er machte gesellschaftlich gesprochen einen tiefen Abstieg. Freiwillig hat er auf alle Privilegien verzichtet. Jesus wurde Mensch. In der Theologie wird das Inkarnation genannt. Er hatte die Gestalt Gottes und er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Sklaven standen in der antiken Gesellschaftsordnung ganz unten. Ein antiker Philosoph sagte einmal: Lieber als alles andere wollen die Menschen frei sein. Und in der Freiheit sehen sie das höchste Gut, in der Knechtschaft aber das schimpflichste und unglücklichste Los. Viel weiter nach unten als bis zum Sklaven geht es nicht mehr. Doch es geht noch ein bisschen tiefer, nämlich zum Sklaventod. Nur Sklaven und der Abschaum der damaligen Gesellschaft wurde am Kreuz hingerichtet. Und dieser Tod Jesu, den er auf sich genommen hatte, das war nicht Masochismus, sondern Jesus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden getragen. Jesus hat zu unseren Gunsten auf seine Machtposition verzichtet. Der Weg Jesu kann auch für uns eine Herausforderung sein. Wo können wir auf unsere Macht und auf unsere Stellung verzichten, um einem anderen Menschen zu dienen? Wir könnten zum Beispiel in einem Streit darauf verzichten, Recht zu haben. Das wäre schon mal ein Anfang. Drittens, wer ist Jesus? Wer ist nun dieser Jesus? Ist er Gott oder ein gekreuzigter Sklave? Wer schon länger verheiratet ist, der kennt seinen Partner. Er kennt die Stärken und vor allem die Schwächen. In einem Streit muss ich gar nicht mehr hinhören, weil ich alle Argumente schon zur Genüge kenne. In dieser Situation wird die Partnerschaft vorhersehbar. Es kommt nichts Neues, nichts Überraschendes mehr. Und dann sind wir bei Freunden eingeladen und sie bewundern den Geschmack meiner Frau. Sie interessieren sich für den spannenden Beruf, den meine Frau hat. Sie staunen, wie gut sie Klavier spielen kann. Und plötzlich merke ich, dass ich eigentlich nicht mein liebenswertes Gegenüber schätze, sondern meine Karikatur, die ich mir von meiner Frau gemacht habe, pflege. Meine Frau ist ein wunderbares Geschöpf Gottes, für das Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie ist mehr als meine vorgefassten Meinungen. Als wir im Hauskreis den Predigttext besprochen haben, sagte jemand: Ich kenne Jesus als Freund oder großen Bruder, aber dass er Gott ist, ist mir irgendwie ein bisschen fremd geworden. Wie an einen Ehepartner haben wir uns an Jesus gewöhnt. Wir können ihm unsere Ängste und Sorgen bringen und er hilft uns. Jesus ist zu einem Nothelfer geworden. Jesus will uns beistehen und uns helfen, das ist keine Frage. Aber das ist nicht alles. Jesus ist Gott und darum beten wir ihn an. Das haben wir schön auch in den Anbetungsliedern gesungen, dass Jesus Gott und Herr ist. Und wenn wir uns diese Verse 9 bis 11 im Philipperhymnus ansehen, dann, wenn wir das genau durchschauen, dann sehen wir, dass er ganz durchsetzt ist von alttestamentlichen Anspielungen. Und ich möchte einige dieser Texte herausholen, damit wir uns bewusst werden, was Paulus da über Jesus sagt. Gott ist der Höchste, das ist die Überzeugung im Alten Testament, so heißt es in einem Psalm, denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde, hoch erhaben über alle Götter. Und Gott hat Jesus erhöht. Jesus hat er erhöht zu dieser Höhe. Es gibt viele Menschen mit berühmten Namen, aber Gott hat einen Namen, der größer ist als alle Namen. Und so heißt es in einem anderen Psalm, anbeten will ich zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen will ich preisen für dein Erbarmen und deine Treue. Denn groß gemacht über jedem Namen hinaus hast du dein Wort. Gott hat Jesus einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus hat sich selbst in den Evangelien als Menschensohn bezeichnet. Und dieser Ausdruck findet sich beim Propheten Daniel. In seiner Vision sieht Daniel einen Menschensohn, dem Macht und Ehre gegeben werden. So heißt es in Daniel 7,14, und ihm wurde Macht gegeben und Ehre und Königsherrschaft und alle Völker, Nationen und Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, die nie vergeht und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, wird in die himmlische Macht eingesetzt. Unser Freund Jesus ist der Erhöhte, der im Himmel thront. In unserem Abschnitt im Philipperbrief wird vor allem auf Jesaja 45 angespielt. Und das ist erstaunlich, denn in diesem Kapitel wird Gott als Schöpfer und Herr der Geschichte gepriesen. Im Vers 5 in diesem Kapitel heißt es, ich bin Jahwe und keiner sonst, außer mir gibt es keinen Gott. Aber bei Gott gibt es keinen Neid, sondern Jesus wird erhöht zu seiner Höhe. Und so heißt es dann im Vers 23 in Jesaja 45, bei mir habe ich geschworen, ein Wort kam aus dem Mund der Gerechtigkeit. Und es kehrt nicht zurück, denn vor mir beugt sich jedes Knie, jede Zunge schwört. Und das gilt in unserem Philipperhymnus für Jesus. Dieses Privileg hat Gott Jesus übertragen. Er, der darauf seine Gottheit, der auf seine Gottheit verzichtet hat, wird von Gott selbst erhöht. Jesus ist der König, wie die Menge beim Einzug in Jerusalem geschrien hat, aber er ist ein anderer König als die Herrscher der Welt. Er ist der himmlische König, er ist Gott. Sein Weg ging über das Kreuz zur Auferstehung. Dieser Jesus ist unser Freund und unser Gott. Was für einen Freund haben wir in Jesus, heißt es in einem alten Lied. Amen.